Hallo und herzlich willkommen. Wir haben schon öfter über Krebs gesprochen in unserem Podcast und meistens gibt es gute Nachrichten, neue Therapien, neue Erkenntnisse und so weiter. Das, worüber wir jetzt sprechen, ist eine nicht so schöne Entwicklung. Dennoch, viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich habe dir einen Artikel geschickt, der mich sehr nachdenklich gemacht hat, darüber, dass bestimmte Krebsarten bei jungen Leuten zunehmen. Und ich hatte kurz gehofft, dass das nur in Amerika so ist, denn da kam der Artikel her. Und eine 5-minütige Google-Recherche ergab aber, das ist auch in Deutschland so. Und wenn wir über jüngere Menschen sprechen, dann reden wir über Menschen unter 50. Das ist jetzt nicht explizit Kinder und Jugendliche, wobei man das wohl auch beobachtet. Vielleicht kannst du uns erstmal noch ein bisschen mehr sagen, wie dramatisch das ist und betrifft das überhaupt alle Krebsarten? Wie ist das?
Also es ist tatsächlich sehr dramatisch und wir reden jetzt noch später über die Ursachen. Also jetzt bitte nicht im ersten Schritt gleich in Panik verfallen. Aber das Dramatische ist, und das ist natürlich eine unglaubliche Zahl, ich zitiere, seit 1992 hat sich die Inzidenz, also die Feststellung, die Diagnostik von 8 Krebsarten bei unter 50-Jährigen in den USA, aber eben auch in Deutschland, etwa verdoppelt. Verdoppelt ist ja eine unglaublich hohe Veränderung. Und es geht hier um Tumore, es geht hier um Schilddrüsentumore, Nierentumore, verschiedene Darmtumore, also Anus, also Darmausgang, Dünndarm und Dickdarm. Endometrium, das ist die Gebärmutterschleimhaut, Pankreas ist die Bauchspeicheldrüse und Myelom, das sind Knochenmarktumore, also Plasmazellen, die sich vermehren.
Also doch auch sehr divers, ne? Weil ja, genau. Als ich den Anfang des Artikels gelesen hatte, dachte ich, aha, naja, hat alles so mit Verdauung zu tun, ist wahrscheinlich eindeutig über Nahrungsmittel und so weiter und so fort. Aber das ist eben jetzt nicht so. Es sind nicht nur Verdauungsorgane.
Genau. Und bei diesen Tumorarten, das sind ja, wie gesagt, viele. Und es kann sein, dass es bei anderen weniger ausgeprägt ist. Also dieses seit 1992 verdoppelt ist ja eben eine ganz starke Hausnummer. Und da ist es so, dass, und jetzt kommt das erste Irritierende dabei, die Mortalität, also die Tödlichkeit dieser Tumore, nicht zwangsläufig steigt. Das tut sie bei Zweien, das tut sie einmal beim genannten Endometrium, also Gebärmutter, Schleimhautkrebs, da steigt auch die Sterblichkeit an diesem Tumor. Und das tut sie beim kolorektalen Karzinom, also Darmkarzinom. Bei den anderen steigt sie nicht. Das heißt, wir haben die Tumore häufiger, aber die Leute sterben nicht daran. Und daraus ergeben sich jetzt natürlich einfach sehr spannende Fragen. A, warum steigt die Anzahl der diagnostizierten Tumore? Und B, warum sterben die Leute nicht an diesen zunehmend häufiger diagnostizierten Tumoren?
Ja, also wobei, natürlich, zumindest bei den Tumoren, wo die Mortalität nicht erhöht ist. Und das andere ist dann natürlich nochmal die Frage, warum ist bei den besonderen Arten eben auch die Mortalität erhöht? Ne? Das ist ja dann nochmal eine andere Frage.
Genau.
Aber fangen wir erstmal an mit sozusagen, warum haben das mehr Leute? Die beste Erklärung oder die schönste Erklärung wäre eine, die wir ja schon öfter gehabt haben. Unsere Diagnostik ist einfach so viel besser geworden, dass wir eben Dinge entdecken, die wir früher nicht entdeckt haben.
Genau. Und das ist eben eine der zwei möglichen Erklärungen. Es gibt zwei Gründe, warum die Diagnostik besser geworden ist. Das eine ist einmal, wir haben einfach bessere Geräte. Das heißt, wir haben viel höhere Auflösungen. Ich habe neulich mal für einen Film allerdings in einem 7-Tesla-Gerät gelegen und eine Aufnahme von meinem Gehirn bekommen. Und es ist unglaublich, wie wenn du mit der Lupe, und das war bisher wirklich anders. Unglaublich energieaufwendig, unglaublich laut, also wirklich ätzende Geräte. Und wenn da der Kopfhörer nicht richtig sitzt und die Untersuchung ist länger als sonst, deutlich länger, aber Ergebnisse, von denen man bisher nur träumen konnte, und das gilt nicht nur für das Gehirn, sondern für den Rest des Körpers auch. So, dann haben wir Kernspinnen, wir haben Ultraschall, also wir haben sehr viel besseres Gerät, um auch kleinere Tumore schon zu erkennen. Und das Zweite ist, dass wir es auch viel häufiger machen, und zwar nicht nur dann, wenn es Indikationen gibt. Also wenn du bestimmte Auffälligkeiten hast und ich dann zur weiteren Diagnostik in Kernspinnen mache, nicht nur dann, sondern weil mittlerweile unglaublich viele Früherkennungsprogramme unterwegs sind, also die, die von den Krankenkassen bezahlt werden. Da können wir noch drüber reden, welche Untersuchungen sinnvoll sind und welche nicht. Aber es ist ja mittlerweile auch einfach in, dass Manager, Spitzenmanager werden dann regelmäßig da auf den Tisch gelegt und man diagnostiziert einfach blind herum. Und da kann man sich drüber streiten, ob das sinnvoll ist. Da kann man sich sehr heftig drüber streiten, ob das sinnvoll ist.
Also wir wollen uns nicht gleich drüber streiten, aber wir können ja gerne beide Aspekte beleuchten gleich nochmal. Ja?
Genau. Und insofern gibt es einfach sehr viel mehr nicht symptomgetriebene Diagnostik. Und die führt natürlich dann auch zu sehr viel mehr Befunden. Auffälligkeiten, die aber nicht zwangsläufig relevant sein müssen, die aber jetzt einfach im Raum stehen.
Ja, das heißt aber, das ist sozusagen eine mögliche oder ist es die bereits bewiesene Erklärung? Also ist es rein die bessere Diagnostik oder haben wir eben zusätzlich auch eine Zunahme? Oder können wir das vielleicht jetzt noch gar nicht sagen?
Wir können es gar nicht sagen. Denn die andere Seite ist die, also man kann jetzt sagen, jawohl, wir haben gar kein Problem, wir diagnostizieren früher, dann können wir auch in ernsten Fällen früher reagieren. Und es hat sich gar nichts geändert, könnte man jetzt theoretisch sagen.
Es hat sich gar nichts geändert, außer dass wir viel besser Leute behandeln können, könnte man ja auch sagen.
Könnte man sagen, genau. Außer eben bei diesen zwei Tumoren, die ich genannt habe, also rektales Karzinom, Endometrium, also Gebärmutterschleimhaut, bei denen verändert sich ja etwas auch mit Folgen. Also diese Tumore machen krank und sie töten. Machen die anderen das vielleicht nicht? Und wir sehen sie nur und sie waren immer da? Schwer zu beurteilen. Aber es ist natürlich schon so, wenn du eine steigende Inzidenz hast, also eine steigende Diagnostik oder Ergebnisse bei der Diagnostik und gleichzeitig keine dementsprechende Zunahme der Todesfälle, dann spricht ja viel dafür, dass du einfach nur etwas siehst, was vorher schon da war. Das ist die eine mögliche Erklärung. So, jetzt können wir den anderen Pfad entlang gehen. Es gibt parallel eine andere mögliche Erklärungskette sozusagen. Also erstens, wir setzen einfach voraus, dass die Tumore wirklich neu sind oder häufiger sind bei den jungen Leuten. Also dann muss ich ja die Frage stellen, wie soll das denn passieren? Die sind doch nicht einfach plötzlich häufiger aus dem Nichts heraus. Aber man könnte ja mögliche Ursachen haben wie, wir werden alle dicker. Fettleibigkeit ist ein Risiko, möglicherweise auch in diesem Zusammenhang.
Ja, mir ist natürlich sofort eingefallen die Debatte rund um Mikroplastik, über das wir auch schon gesprochen haben.
Genau. Ne? Umweltfaktoren in verschiedenster Form. Also Mikroplastik, ja. Luftverschmutzung, ja. Haben wir auch darüber diskutiert, also CO2 oder Rußpartikel, Mikropartikel oder Abrieb von Reifen, Feinstaub und solche Sachen, die können eine Rolle spielen. Ein verändertes Ernährungsverhalten, wir essen ja sehr viel mehr Fertiggerichte, Convenience-Produkte, die könnten auch eine erhebliche Auswirkung auf unser Mikrobiom haben, also auf die Bakterienwelt in unserem Darm, vor allen Dingen in unserem Darm. Und die wiederum hat erhebliche Auswirkungen auf unser Immunsystem und auf andere Dinge. Also da verändern sich schon Dinge. Das ist so. Die Frage ist halt eben, führen die tatsächlich zu mehr Tumoren? Oder ist es diese, wir gucken einfach besser hin, Hypothese? Und wenn man jetzt sagen würde, okay, das kann ja nicht sein, dass wir mehr Tumore haben, weil ja nicht mehr Leute daran sterben, dann gibt es noch ein kleines Argument doch für diese Theorie, denn wir sind viel besser in der Therapie. Wir reden ja über eine Verdopplung seit 1992 und wenn du dir die Tumorbehandlung 1992 vorstellst, aus heutiger Sicht ist das, also da hat sich schon sehr viel getan. Und das sind häufig kleine Schritte. Jetzt steht ja ein großer Schritt an, wenn man tatsächlich eine Impfung gegen Krebs, also die gibt es ja, es ist noch nicht klar, wie wirksam sie ist, aber...
Also gegen manche Krebsarten.
Gegen manche Krebsarten, sagen,
ne? Genau.
Aber es gibt ein neues Werkzeug, was gegen viele Krebsarten eingesetzt werden könnte und eine dieser Impfungen ist ja jetzt in fortgeschrittener Erprobung und so. Das könnte jetzt ein ganz großer Schritt werden, aber diese vielen kleinen Schritte, viel bessere Dosierungen von Chemotherapeutika und Bestrahlungen, viel bessere Vorsorge, Nachsorge, viel mehr Verständnis dafür, wie man sie gezielter einsetzen kann und so, haben dazu geführt, dass es enorme Therapiefortschritte gerade im Krebsbereich gibt, jetzt schon. Und dann könnte man ja sagen, ja, Tumore sind häufiger geworden, aber werden auch besser behandelt, sodass dann eben die Mortalität, die Sterblichkeit durch diese Tumore nicht im gleichen Maße gestiegen ist.
Okay, das heißt, wir finden mehr. Es ist gleichzeitig auch so, dass durch Faktoren, die wir noch nicht genau benennen können, sondern nur irgendwie, wo wir eine Vermutung haben, auch mehr Fälle sind. Aber wir können sie trotzdem auch gut behandeln, sodass wir die schlimme Entwicklung sozusagen einigermaßen im Griff behalten. Wäre das eine korrekte Beschreibung von dem, was du gesagt hast?
Genau.
Und jetzt kommen wir ausgerechnet zur Endometriose, eine Krankheit, über die wir auch schon mal besprochen haben, deren Zwilling Adenomyose, da ist ja die große Tragik, dass selbst Frauenärztinnen manchmal nicht drauf kommen, obwohl es eine der häufigsten Krankheiten ist, die Frauen vor allem irgendwie dann in der Perimenopause und Menopause bekommen, dass die diese Krankheit haben, die immer noch viel zu wenig behandelt wird und so weiter und so fort. Und jetzt sagst du, also Endometriose ist kein Tumor, aber kann sich eben zu einem entwickeln, ja, so. Und das nimmt auch noch zu. Das ist ja total tragisch.
Ja, ja, ist es.
Weil es eben auch so selten diagnostiziert wird und so selten richtig behandelt wird und beobachtet wird, ja.
Das Ganze soll ja nicht darin münden, dass man denkt, ja, dann lasse ich die Vorsorgeuntersuchung oder ist ja keine Vorsorge, sondern eine Früherkennungsdiagnostik immer.
Ja, ja.
Dann lasse ich die Früherkennungsdiagnostik einfach weg, weil es bringt ja eh nichts oder ist nicht so schlimm. Das ist falsch. Ich weiß die Konsequenz auch jetzt nicht. Ich weiß sie wirklich nicht. Was uns fehlt, wenn wir jetzt also immer mehr Tumore sehen, diagnostizieren, wenn wir gleichzeitig wissen, dass es Tumore gibt, also Prostata ist ein klassisches Beispiel, also bei der Prostata ist es ja so, das haben ganz viele alte Männer. Und der schöne Spruch ist, in der Regel stirbst du nicht am Prostatakarzinom, sondern mit dem Prostatakarzinom.
Was richtig ist, aber übrigens für die Leute blöd ist, die dann eben doch am Prostatakarzinom sterben, denn die gibt es eben auch.
Ja, das ist ja genau der Punkt.
Ja, genau.
Und was uns fehlt, Und das ist die Tragödie sozusagen dieser neuen Beobachtung. Was uns fehlt ist, sind zuverlässige Methoden, die die aggressiven Tumore von den nicht aggressiven zu unterscheiden. Und auch dann zu unterscheiden, wenn es derselbe Tumor sein sollte, also der gleiche, also in dem Sinne meinetwegen Prostatakarzinom. Ist das einer dieser Tumore, der den Mann dann umbringen wird oder eben gerade nicht?
Ich glaube, heute entscheidet man ja nicht nur, indem man den Tumor genauer untersucht und guckt, was es für ein Typ ist, wie aggressiv der ist und so weiter, sondern ein bisschen auch eben nach, wann wird es diagnostiziert, in welcher Größe. Ist der Mann schon 80, denkt man, na gut, so krass ist die Lebenserwartung nicht, dass wir das jetzt behandeln müssen. Ist der Mann 45 oder 50, denkt man, das sollten wir aber besser behandeln. Ne? So ungefähr funktioniert das doch.
Ja, ist für einen 80-Jährigen aber auch eine doofe Überlegung, wenn man dann einfach voraussetzt, wir wissen nicht, wie aggressiv der Tumor ist, aber deine Lebenserwartung ist sowieso nicht mehr so hoch. Insofern lassen wir es lieber.
Naja, wobei, wir überlassen ihm die Entscheidung wenn er fit genug ist überhaupt, dass man denkt, er übersteht die Operation. Das ist ja leider auch noch so ein Faktor, der eine Rolle spielen könnte. Also wir würden dich gerne behandeln, aber dein Kreislauf ist schwach, du hast andere Erkrankungen und so und du hast nur eine 50-50-Chance, die OP zu überleben. Also das überlegt man sich dann ja schon auch mehrmals.
Korrekt. Ja. Und zum Beispiel beim Prostatakarzinom ist es ja so, die Behandlung ist ja gut und richtig und erfolgreich, aber sie kann deutliche Nebenwirkungen haben. Also Inkontinenz ist eines davon, Impotenz ist ein zweites und das darf man in der Bedeutung schlicht und einfach nicht, auch bei älteren Männern nicht unterschätzen. Es ist einfach schwer in der Abwägung. Aber interessant ist einfach, dass man feststellt, wie häufig Tumore sind in der Bevölkerung, die man einfach früher gar nicht entdeckt hat. Also ich habe hier ein Beispiel, Schilddrüse. Hier steht, in Finnland haben mehr als 30% der Erwachsenen kleine unerkannte Tumore der Schilddrüse. Und weniger als 1% der diagnostizierten Patienten stirbt daran. Das heißt, man muss einfach unterscheiden lernen, wer wird das sein, der daran sterben könnte. Wo lassen wir es laufen, weil es kein Problem ist? Und wo müssen wir es behandeln, weil es ein Problem werden kann? Es gibt eben ganz viele klinisch stumme Tumore und durch diese ganz massiv gestiegene Diagnostik finden wir die häufiger. Und wir wissen noch nicht, welche Bedeutung sie haben.
Es ist tatsächlich irre. Wir können noch nicht mehr dazu sagen. Aber lass uns wenigstens ganz kurz noch dazu sprechen, was dieses Thema anbelangt, wo du sagtest, da kann man sich richtig erbittert streiten. Soll man diagnostizieren, soll man nicht diagnostizieren? Mir fallen natürlich mehrere Fälle oder mehrere Dinge ein. Eins ist, dass ein guter Bekannter von mir, der hatte einen Krebs, der entdeckt wurde, der wurde behandelt und hat dann eine Chemo bekommen. Und hinterher hat man gesagt, alles in Ordnung. Wir würden jetzt nochmal einen Scan empfehlen, aber nur von dem und dem Bereich, der betroffen war. Und er hat Verwandte in Australien, die auch Ärzte sind. Und die haben gesagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Nachdem du schon Krebs hattest und behandelt wurdest, da machen wir immer einen Ganzkörperscan. Also das können wir gar nicht vorstellen, warum man das in Deutschland nicht macht. Und der hat gesagt, okay, dann mache ich das. Und da wurden tatsächlich auch noch Metastasen entdeckt, die man sonst nicht entdeckt hätte. Also da würde ich sagen, nachdem ich das gehört habe, ist mir klar, wenn ich irgendwie mein Auto verkaufen muss, werde ich in so einem Fall immer sagen, nee, dann check doch bitte alles. Ja,
ja, Moment, aber halt. Aber in diesem Fall war es ja so, er hatte ein Karzinom.
Ja, er hatte ein Karzinom, er ist behandelt worden.
Das stimmt. Aber wir reden ja jetzt über...
Genau.
Die Art der Nachsorge.
Ich wollte ja auch sagen, mir sind mehrere Dinge eingefallen. Das andere ist, dass mir eingefallen ist, dass ich einen Artikel gelesen habe, auch vor kurzem, wo es hieß, und das wusste ich auch gar nicht, du natürlich wahrscheinlich schon als Arzt, aber da stand, ja, das ist eben so, manchmal ist es auch so, dass unser Körper quasi Krebszellen entwickelt, die dann aber doch das Immunsystem schafft, zu bekämpfen und abzubauen. Wusste ich nicht.
Im Moment, es ist immer so.
Jetzt habe ich wieder was gelernt und immer noch falsch gewusst.
Nein, aber es ist ständig so, dass also unser Körper bildet ständig Krebszellen. Ja. Man muss sich so Zahlen vorstellen, die ich jetzt nicht im Kopf habe, aber in jeder Sekunde werden Tausende, Abertausende, Zehntausende, Hunderttausende von Zellen gebildet. Die teilen sich, sie werden gebildet und so. Und in diesem Teilungsvorgang gibt es einfach immer mal wieder Unfälle. So, und wenn wir das Immunsystem nicht hätten und wenn also diese Krebszellen gar nicht bekämpft wären, dann wären wir beide längst tot und alle anderen auch.
Genau, dann gibt es also Anhäufungen dieser Zellen, die groß genug sind, um bei so einem Scan oder bei einer anderen Diagnostik entdeckt zu werden und die trotzdem vom Körper besiegt werden können. Dann habe ich das dann jetzt ausgedrückt. Und das ist dann das entscheidende Problem, dass man möglicherweise A, völlig alarmiert ist und B, möglicherweise auch eine krasse Behandlung macht, die den Körper schwächt, die man gar nicht machen müsste.
Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, in welche Panikzustände Menschen, also ich meine, wenn du die Diagnose Krebs bekommst, ich kann mich im Familienkreis erinnern, also in der Familie gab es dann eben die Diagnose Krebs, bei wem auch immer, und ich kann mich erinnern, es war ein Gefühl von Kälte, die plötzlich da war, also eine Hilflosigkeit, es war am Ende nicht so schlimm, aber es war, das Wort Krebs macht einen völlig, also lähmt einen komplett, die Diagnose ist grauenhaft und da gibt es ganz viele Methoden, damit umzugehen. Können wir übrigens auch mal drüber reden, über Krebs und was dann?
Können wir sehr gerne drüber reden, aber ist nicht das wirkliche Problem, dass wir eben, also als Kultur, nicht wir, du und ich, aber als Kultur gelernt haben, über Krebs nachzudenken zu einem Zeitpunkt, wo man A, selbst in der Medizin noch gar nicht so viele verschiedene Arten kategorisieren konnte, kaum Behandlungsmöglichkeiten hatte und so weiter. Und deswegen wir also einen Sammelbegriff haben, der wenig mehr sagt als das Wort Krankheit.
Oh. Ja gut, okay, wenn man es auf die Spitze treiben würde, könnte man es so sagen. Also der Begriff Krebs ist ein Überbegriff für Dinge, die so verschieden sind, dass der Überbegriff gar keinen Sinn mehr macht.
Es ist ein bisschen so, als könnten wir nur sagen, sie haben Gefäßkrankheit und alle denken, okay, ich bin tot. Aber da drin ist ja Schlaganfall, aber da drin ist ja auch dicke Vene. Ja? Und genau. Das ist eben eine riesen Bandbreite.
Genau, so wie Schlaganfall und Krampfader sich erheblich von ihrer Konsequenz unterscheiden, tut es eben auch Krebs Nummer 1 und Krebs Nummer 2. Das stimmt. Insofern ist der Oberbegriff ja nur physiologisch richtig, weil er eben ein Phänomen beschreibt, was allen Krebsarten zugrunde liegt, nämlich die krankhafte Vermehrung und unkontrollierte Vermehrung eines bestimmten Zellsubtyps, der sich an keine Regeln mehr hält und der dummerweise dann auch noch unsterblich ist, weil er sich immer weiter teilt. Mhm. Klammer auf, nee, der Begriff HeLa-Zellen sagt dir nichts.
Ja, da haben wir doch mal drüber gesprochen, aber ich habe trotzdem das meiste vergessen. Aber ich weiß, dass wir schon mal drüber gesprochen haben.
Nur als Anekdote für die Unsterblichkeit dieser Zellen. HeLa-Zellen sind benannt nach einer Frau, deren Initialen HE und LA waren. Kann man aber googeln, findet man auch, also weiß ich nicht. Jedenfalls, der wurde damals bei einem Tumor, also ihr wurde ein Tumor herausgeschnitten. Ich glaube, es war Gebärmutter, Halsgebärmutter, wie auch immer. Aber jedenfalls, diese Zellen wurden dann kultiviert und wurden dann zu einer Standardzelle, einer Modellzelle für die Tumorforschung.
Richtig. Und darüber haben wir meines Wissens eine Folge gemacht, aber ich kann die Nummer nicht mehr sagen. Danke für den Refresher.
Genau. Bis heute ist es so, dass die Zellen dieser damals Verstorbenen, also mittlerweile sowieso längst, also in den 30er, 40er Jahren oder so ähnlich, aber jedenfalls vor vielen, vielen Jahrzehnten verstorbenen Frau, dass diese Zellen immer noch die Standardzellen in der Tumorforschung sind und dass es davon so viele gibt in so vielen Laboratorien, dass diese Zellen vom Gewicht her längst um ein Vielfaches mehr sind, als diese Frau jemals auf die Waage gebracht hat. Mhm. Das zeigt eben die Unsterblichkeit dieser Zellen, die sich immer weiter teilen. Und das zeigt eben auch die Gefährlichkeit im Körper, wenn ein Krebs, um den Begriff jetzt ein letztes Mal zu verwenden, diesen falschen Oberbegriff, was eigentlich ein guter Gedanke ist, ihn nicht zu verwenden, das ist das gemeinsame Prinzip von Tumoren und da endet aber auch schon die Gemeinsamkeit.
Also, und dass die Gemeinsamkeit da endet, lässt uns hoffen, dass es verschiedene Ursachen gibt für die jetzt steigenden Krebsraten bei jungen Menschen, die wir auf verschiedenste Arten bekämpfen können, sowohl durch Behandlung, vielleicht durch bessere Prävention, bessere Früherkennung, aber vielleicht auch durch Beseitigen der Ursachen. Wir bleiben natürlich dran. Bessere Nachrichten verkünden wir immer lieber, aber auch das wollten wir mal besprechen.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.